Wir waren bereits seit über 2 Stunden unterwegs, als der Albtraum begann. Es war kein allmähliches, sich ankündigendes Grauen, sondern eines, das so plötzlich über uns hereinbrach, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Die Temperatur im Wageninneren schien zu sinken, obwohl die Klimaanlage ausgeschaltet war. Mir war schwindelig, als hätte sich mein Geist von meinem Körper gelöst. Eine Gänsehaut kroch mir über die Arme, obwohl ich eigentlich nicht fror. Dann dieser Geruch, ein beißender Hauch von Ozon, scharf und metallisch, drang durch die Lüftungsschlitze, als würde uns eine unsichtbare Wolke umgeben. »Ich freue mich so auf die Sonnenfinsternis«, rief Mira voller Vorfreude vom Beifahrersitz aus. Ihr platinblondes Haar glänzte im Licht, ihre Augen strahlten. »Ich habe noch nie eine totale Sonnenfinsternis gesehen.« Ich lächelte schwach, obwohl mir alles andere als zum Lächeln zumute war. Ich war angespannt, konnte nicht genau sagen, warum. Ein flüchtiger Blick zu Mira zeigte mir, dass sie offenbar nichts von der plötzlichen Veränderung um uns herum wahrnahm. Kein Frösteln, kein Unwohlsein, nicht einmal der Ozongeruch schien sie zu stören. »Riechst du das?« fragte ich schließlich und unterbrach damit die Leichtigkeit des Moments. Mira runzelte die Stirn. »Was denn?« »Der Geruch. Wie verbranntes Metall, fast wie ein elektrischer Sturm.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich rieche nichts.« Ich konnte kaum glauben, dass sie es nicht wahrnahm. Der Geruch war so intensiv, dass er mir den Atem raubte. Ich musste das Fenster öffnen. Eine kühle Brise drang herein, trug den Geruch fort, doch Reste davon schienen sich an meine Kleidung geheftet zu haben, als wollten sie mich nicht mehr loslassen. Der Himmel über uns hatte eine seltsame Farbe angenommen. Ein bläuliches Cyan, das den Horizont wie ein Vorhang aus totem Licht überzog. Die umliegenden Bergketten mit ihren schneebedeckten Zacken ragten wie gespenstische Schattenfiguren in den Himmel. Unser Ziel war der Gipfel des Blutsteinberges, laut Mira der beste Aussichtspunkt im ganzen Landkreis. Laut Karte sollte es dort einen kleinen Parkplatz geben, von dem aus man eine kurze Wanderung bis zur Spitze machen konnte. »Hier draußen ist es so leer«, sagte Mira nach einer Weile leise und sah aus dem Fenster. »Ich glaube, ich habe seit über einer halben Stunde kein einziges Haus mehr gesehen.« Sie zückte ihr Handy und stöhnte. »Kein Netz. Wenn du dich verletzt, können wir nicht mal Hilfe rufen.« Ich lachte angespannt. »Eher wirst du dir was brechen. Du bist doch die Tollpatschige von uns beiden.« Langsam entspannte ich mich etwas. Die frische Bergluft half und der seltsame Ozongeruch war fast gänzlich verschwunden. Die Landschaft war atemberaubend, fast schon unwirklich schön. Dichte Wälder aus Kiefern, Eichen und Ahornbäumen zogen sich wie ein grüner Teppich über die Hänge. Alles wirkte so friedlich, so fernab jeder Zivilisation. Und genau das machte es irgendwie unheimlich. Nach weiteren 20 Minuten Fahrt tauchte vor uns ein verwittertes braunes Holzschild auf, auf dem mit kaum noch lesbarer weißer Farbe zum Blutstein noch 5 Meilen geschrieben stand. »Endlich!« rief Mira mit einem hellen Lächeln. »Meine Freundin Katrin meinte, von da oben hat man die beste Sicht überhaupt.« Der Berg ragte nun deutlich vor uns auf. Ein gewaltiger Monolith aus hellbraunem Gestein, dessen Gipfel wie ein Dolch in den Himmel stach. Der Wald wurde dichter, die Straße schmaler, bis sie schließlich nur noch aus Schotter und Reifenspuren bestand. Mein SUV kam zwar gut voran, aber das Tempo musste ich drosseln. Zu beiden Seiten gähnten gefährliche Abgründe. Auf der Fahrerseite fiel das Gelände mehrere hundert Meter steil in ein Tal mit riesigen Felsbrocken ab. Auf der Beifahrerseite türmte sich eine glatte Felswand aus hartem Granit auf. »Der Parkplatz ist gleich da vorne«, sagte Mira, während sie nervös an ihrem Rucksack zupfte. Mir wurde übel, als ich zur Seite blickte. Der Abgrund war nur wenige Zentimeter vom Reifen entfernt. Ich war nie sonderlich ängstlich gewesen, was Höhen anging. Ich mochte sogar Achterbahnen. Aber diese Art von Höhe, diese Unsicherheit, sie lähmte mich. »Bist du nicht nervös?« fragte ich vorsichtig. Mira legte mir beruhigend eine Hand auf die Schulter. »Nein, ich vertraue dir, Laurin.« Ich schluckte. Ihr Blick war so rein, so voller Zuversicht. Es fühlte sich fast falsch an. So, als würde etwas nicht stimmen. Als ob diese Szene zu perfekt war. Ich sah sie an. Und genau in diesem Moment spürte ich ein ruckartiges Zucken im Lenkrad. Ein Knall. Dann ein zweiter. Ein dritter. Es fühlte sich an, als seien alle vier Reifen gleichzeitig geplatzt. Der Wagen geriet ins Schlingern. Das Lenkrad drehte sich unkontrolliert in meinen Händen. Ich versuchte gegenzulenken, doch das Fahrzeug bewegte sich wie ein trotziges Tier. Ein greller Schrei von Mira zerriss die Luft. Ich selbst brüllte vor Schreck, als wir der Klippe bedrohlich nahe kamen. Dann schleuderte der SUV in die andere Richtung und krachte mit voller Wucht gegen die Granitwand auf Miras Seite. Ein Schrei, Glas splitterte, Metall kreischte. Mein Kopf schlug auf das Lenkrad, eine Explosion aus Licht und Schmerz durchzuckte mich. Ich schmeckte sofort Blut, hatte mir auf die Zunge gebissen. Dann wurde alles weiß. Geräusche verschwammen und mein Bewusstsein glitt in eine fremde, graue Leere. Wie durch dichten Nebel hörte ich Miras Stimme. »Laurin? Laurin, hörst du mich?« Ich versuchte zu antworten, aber mein Mund fühlte sich taub an. Ihre Hand rüttelte an meinem Arm, doch ich konnte kaum reagieren. Mein Schädel pochte, als würde jemand mit einem Vorschlaghammer auf meine Stirn einschlagen. »Du hast eine Platzwunde am Kopf«, sagte sie leise. »Aber ich glaube, sonst ist alles in Ordnung.« Ich rieb mir über die Stirn, spürte etwas Warmes. Blut. Mein Blick schweifte zu Mira. Sie hatte nur einen kleinen Schnitt an der Wange, wirkte aber sonst unverletzt. »Was ist passiert?« fragte ich heiser. Sie hob ihr Handy hoch. Kein Empfang, kein Notruf, nichts. Draußen herrschte eine unheimliche Stille. Keine Vögel, keine Tiere, kein Wind. Nur der Geruch von brennendem Gummi und der Schock des Unfalls, der wie eine Glocke über allem lag. Und so begann unser Albtraum. Mit einer Sonnenfinsternis, einer leeren Bergstraße und einem Gefühl, das sich wie Vorahnung anfühlte. Der Weg zurück war blockiert. Vor uns lag nur noch der Pfad nach oben und das, was uns dort erwarten sollte. Was wir nicht wussten, dies war kein gewöhnlicher Berg. Ich stieg aus dem Wagen, mein Kopf dröhnte und mein Körper fühlte sich an, als hätte er aus Blei bestanden. Das Motorengeräusch war verstummt, stattdessen hörte ich das leise Knacken von sich abkühlendem Metall und das fernklingende Rufen eines Vogels. Oder war es doch etwas anderes? Der Gedanke verflog, als ich die Luft tief einatmete. Der Ozongeruch war zurück. Dick und süßlich klebte er in meinen Nasenlöchern, ließ mich würgen. Ich taumelte ein paar Schritte zur Fahrerseite und starrte auf die schmale, schotterige Straße, die sich wie ein graues Band um den Berg wand. Dann fiel mein Blick auf etwas Merkwürdiges. Im staubigen Boden steckte ein stählernes Band, eingerahmt von kleinen metallischen Stacheln, die wie die Zähne eines Tieres aus der Erde ragten. Ich ging näher heran, beugte mich über das Objekt und mein Herz setzte einen Schlag aus, eine Nagelfalle. Die stählernen Spitzen waren in den Boden gedrückt, aber immer noch klar erkennbar. Fetzen meiner Reifen hingen zwischen ihnen, wie Fleischstücke an einem Reißzahn. Jemand hatte sie dort ganz bewusst ausgelegt. »Mira«, rief ich mit brüchiger Stimme, »jemand hat das hier absichtlich getan. Schau dir das an.« Sie war gerade dabei, den Wagen zu inspizieren, als sie herüberkam und neben mir erstarrte. Ihre Augen weiteten sich, ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. »Was zur Hölle?« Ich richtete mich auf, warf einen Blick die Straße hinunter. Die Serpentinen verschwanden hinter dichten Bäumen und Geröllfeldern. Es war niemand zu sehen, und doch fühlte ich mich beobachtet. Als würde etwas oder jemand in der Ferne auf uns warten oder sich nähern. »Das ist kein Zufall«, sagte ich leise. »Irgendjemand wollte, dass wir hier anhalten oder nicht weiterfahren. Aber Warum? Fragte Mira. Ihre Stimme bebte. Ich schwieg. Denn die Antwort, die sich in meinem Kopf formte, war so finster, dass ich sie kaum aussprechen konnte, um uns aufzuhalten, um uns von der Außenwelt zu trennen, um uns hier festzuhalten. Ich sah zur Seite. Dort befand sich eine kleine Ausbuchtung, eine Art Wendeschleife, kaum größer als ein Auto. Ich schleppte mich zurück zum SUV, setzte mich ans Steuer und fuhr ihn auf den Felgen langsam hinüber, jeden Meter knirschend und schabend. Als der Wagen sicher stand, zog ich die Handbremse an und verriegelte die Türen. Dann sammelte ich unsere Rucksäcke zusammen, füllte einen mit der Wasserflasche, einem Taschenmesser, einem Feuerzeug und den wenigen Lebensmitteln, die wir dabei hatten, ein paar Müsli-Riegel, eine Handvoll Bonbons, ein Tütchen Studentenfutter. Es war nicht viel, aber es war alles, was wir hatten. Ich fühlte mich wie ein gestrandeter Überlebender in einem Film. Doch das hier war real. »In welche Richtung?« fragte Mira. Ich zeigte nach oben. »Wir folgen der Straße weiter. Vielleicht gibt es auf der anderen Seite des Berges eine Hütte oder wenigstens Handyempfang.« Sie nickte zögerlich. Wir schultern unsere Rucksäcke und begannen, den gewundenen Pfad hinaufzusteigen. Die Sonne stand nun hoch am Himmel, doch das Licht wirkte merkwürdig blass, als würde es gefiltert durch einen Schleier aus Glas. Die Geräusche der Natur waren verstummt. Kein Rascheln, kein Summen, nicht einmal das Flattern eines Vogels. Nach etwa einer Stunde Fußmarsch spürte ich erneut diesen eigenartigen Geruch, intensiver als zuvor. Ich hielt inne und beugte mich vor, würgte beinahe. Es roch, als hätte jemand einen Chemikalienunfall mit faulendem Fleisch gemischt. »Gott, was ist das?« stöhnte ich. »Wie eine Fabrik oder...« Mira sagte nichts. Stattdessen starrte sie in den Wald. Ihre Augen waren geweitet. Dann kam das Geräusch. Ein Knacken. Erst leise, dann lauter. Zweige brachen. Bäume stürzten. »Ist das ein Erdrutsch?« rief Mira gegen das tosende Grollen an. Doch das war kein natürlicher Lärm. Es klang nicht wie herabfallende Steine oder Schnee. Es war etwas Lebendiges, Wildes. Inmitten des Lärms hörte ich ein Geräusch, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ein Schrei, tief und vibrierend, wie das Brüllen eines längst ausgestorbenen Raubtiers. Dann sah ich es. Zwischen den fallenden Baumkronen und umherfliegenden Ästen glitt eine gewaltige Gestalt durch die Landschaft. Sie bewegte sich geschmeidig wie eine Schlange, aber sie war mit Federn bedeckt. Blutrote, glänzende Federn, die sich bei jeder Bewegung wie Samt über ihre Haut legten. Ein Streifen türkisfarbener Federn zog sich entlang ihrer Wirbelsäule bis zu zwei riesigen lederartigen Flügeln, die sich aufspannten und Luft aufwirbelten. Der Körper war länger als drei Busse aneinandergereiht. Der Schwanz war mit Stacheln besetzt, die Bäume wie Zahnstochern aus dem Boden rissen. Wir standen wie versteinert da. Das Wesen verschwand hinter einem Felsvorsprung, schwebte lautlos in Richtung Gipfel. Die Luft vibrierte noch von seinem Flug, während der Gestank von Ozon zurückblieb, wie der Nachhall eines Blitzeinschlags. Ich drehte mich zu Mira um, mein Atem stockte.
»Hast du das gesehen?« keuchte ich.
Sie blickte mich an, als hätte ich den Verstand verloren.
»Gesehen? Was meinst du? Ich bin nur gerannt. Ich habe nichts gesehen.«
Ich starrte sie an, konnte kaum glauben, was ich hörte. »Mira, da war ein riesiges Wesen, eine gefiederte Schlange mit Flügeln. Es hat den Wald niedergewalzt. Das kannst du unmöglich übersehen haben.« Sie schüttelte langsam den Kopf. »Vielleicht hast du dir das eingebildet. Wegen deiner Kopfverletzung. Du blutest immer noch.« Ich fuhr mir mit der Hand über die Stirn. Tatsächlich war mein Haar feucht, klebrig. Aber das war kein Traum. Ich hatte es gesehen. Gesehen und gespürt. Das war keine Einbildung.
Und noch schlimmer, ich wusste plötzlich, dass das hier kein Zufall war. Der Ort, der Unfall, der Ozongeruch, das Schweigen des Waldes, das alles war ein Teil von etwas Größerem, etwas, das wir nie hätten sehen sollen, etwas, das uns beobachtete.
Der Pfad, dem wir folgten, schlängelte sich nun steiler den Berg hinauf. Die Schatten der Bäume wurden länger, dunkler, als würde das Licht selbst zögern, diesen Ort zu durchdringen. Immer wieder warf ich Blicke über die Schulter, doch es war nichts zu sehen. Nur der Wald. Still, wie tot. Und doch war da dieses Gefühl, als wären wir nicht allein. Als würden uns Augen folgen, aus jedem Astloch, aus jedem dunklen Zwischenraum zwischen den Bäumen. Mira schien meine Unruhe nicht zu teilen. Sie lief vor mir, als wäre dies eine gewöhnliche Wanderung. Ihre Schritte waren fest, ihr Blick entschlossen. Doch mir war, als würde sie absichtlich die Augen vor allem verschließen. Vielleicht war es Selbstschutz. Vielleicht aber auch etwas anderes. Wir hatten ungefähr eine weitere Stunde zurückgelegt, als ich abrupt stehen blieb. Da war wieder dieser Geruch. Jetzt stärker denn je. Wie flüssiges Metall, gepaart mit etwas Fauligem. Ich beugte mich vor, würgte trocken. Mira hielt inne, drehte sich zu mir um und in ihren Augen lag ein Hauch von Verärgerung. »Das ist wie ein Chemieunfall«, keuchte ich, während ich meine Nase in den Ärmel presste. »Reiß dich zusammen, Laurin«, sagte sie nur und ging weiter. Dann, ohne Vorwarnung, ertönte ein Krachen, gefolgt vom Splittern von Holz. Der Wald lebte auf in einem Orchester des Schreckens. Bäume fielen. Etwas bewegte sich, nicht auf uns zu, sondern quer über den Hang, als würde es sich einen Weg bahnen, hinauf zum Gipfel. Ein weiteres Brüllen, tief und uralt, schallte durch die Berghänge. Ich fror ein. Mira blieb ebenfalls stehen, drehte sich langsam zu mir um. »Das war kein Erdrutsch«, flüsterte ich. »Und auch kein Bär.« Sie sagte nichts. Ihre Lippen waren blass, ihre Augen flackerten. Es war, als ob sie es nun doch gespürt hatte. Die Präsenz, die Bewegung, das Wesen. Wir rannten. Nicht, weil wir sicher wussten, dass es uns verfolgte, sondern weil unser Körper keinen anderen Befehl mehr befolgen konnte. Instinkt. Reiner, nackter Überlebenswille. Der Pfad wurde unwegsam. Äste peitschten uns ins Gesicht, der Schotter unter den Schuhen war rutschig. Hinter uns krachte etwas erneut durch das Gehölz, doch es kam nicht näher. Stattdessen entfernte es sich in die Höhe, als würde es den Gipfel erreichen wollen. Nach einer gefühlten Ewigkeit hielten wir an. Ich schnappte nach Luft. Meine Lunge brannte. Mira hatte sich auf einen moosbedeckten Stein gesetzt, das Gesicht aschfahl. »Hast du es gesehen?«, fragte ich endlich. Sie sah mich nur an, ihr Blick leer. Dann sagte sie leise, »Da war nichts.« »Du lügst«, zischte ich. »Du hast es gesehen. Das Wesen. Es war riesig, gefiedert und nicht von dieser Welt.« Sie zuckte nur mit den Schultern. »Vielleicht bist du krank, Laurin. Vielleicht solltest du umkehren.« Ich wollte etwas erwidern, aber in diesem Moment entdeckte ich es. Am Rande des Weges war der Boden aufgewühlt. Frischer Schotter, Spuren von Schuhen, daneben ein flacher Hohlraum unter einem Felsvorsprung, kaum sichtbar. Etwas blitzte darin auf. Ich trat näher, duckte mich unter das Gestein und entdeckte eine rostige Metallschachtel. Mit pochendem Herzen öffnete ich sie. Darin lag ein zusammengefaltetes Stück Papier. Ich zog es heraus, entfaltete es vorsichtig. Die Schrift war verblasst, aber lesbar. »Wenn du das hier liest, bist du schon zu nah. Geh zurück. Jetzt. Du wirst nicht verstehen, was hier geschieht. Aber du wirst sterben, wenn du bleibst. Sie opfern uns. Für ihn.« Ich erstarrte. »Mira, das hier. Jemand hat versucht zu warnen.« Sie stand plötzlich neben mir. Ihr Blick glitt über das Papier, blieb kurz daran hängen und dann lächelte sie. Es war kein warmes Lächeln. Es war flach, leer, wie aufgesetzt. Vielleicht war das nur ein Spinner, sagte sie ruhig. Ein verrückter Wanderer, der zu lange allein im Wald war. Doch ihre Stimme klang nicht mehr wie zuvor. Irgendetwas war anders. Ich ließ das Papier sinken und trat zurück. Was meinst du mit »Sie opfern uns«? Wer ist sie? Und wer ist er? Stille. Dann fuhr Mira sich eine Strähne aus dem Gesicht und sagte sanft, »Lass uns weitergehen. Es ist nicht mehr weit.« Ich spürte, wie mir ein Schauer über den Rücken lief. Etwas stimmte nicht. Nicht nur mit diesem Ort, nicht nur mit dem, was wir gesehen oder nicht gesehen hatten, sondern auch mit Mira. Sie war nicht mehr dieselbe. Oder sie war es nie gewesen. Wir marschierten weiter, schweigend. Der Wald war nun offener. Die Bäume standen weiter auseinander. Zwischen ihnen ragten Felsen auf, manche moosbedeckt, andere kahl und glatt. Die Sonne war nur noch ein fahler Lichtpunkt hinter einer dünnen Schicht Wolken, die sich verdächtig gleichmäßig über den Himmel gelegt hatte. Bald würde die Finsternis beginnen. »Noch etwa 2 Stunden«, sagte Mira, ohne sich umzudrehen. Ich nickte nur. Ich hatte Fragen, viele Fragen. Aber ich wusste, dass die Antworten nicht gut sein würden und dass manche Antworten einen Preis forderten. Einen, den ich vielleicht bald bezahlen müsste. Der Weg wurde schmaler, steiniger und schließlich verließen wir die klare Trasse. Eine dichte Nebelschicht hatte sich aus dem Nichts über den Hang gelegt. Die Felsen, Bäume und sogar Mira verschwammen im Grau, bis nur noch ihre Silhouette sichtbar blieb. Eine dunkle Gestalt inmitten des milchigen Dunstes. Es war, als hätte sich der Nebel nicht einfach gelegt, sondern als wäre er gewachsen, lebendig, gezielt. »Laurin«, flüsterte Mira plötzlich, »hörst du das?« Ich blieb stehen. Erst war nichts zu hören, dann ein leises Rascheln. Schritte, nicht weit entfernt. Und sie kamen näher. Ich zog das Taschenmesser aus meiner Jacke. Es fühlte sich lächerlich klein an in meiner Hand, ein Spielzeug gegen das, was uns da draußen lauerte. Mira hingegen stand ruhig da, ohne jede Regung. Ihre Haltung war merkwürdig, fast zu gelassen. »Was ist das?«, fragte ich heiser. »Wahrscheinlich nur Tiere«, sagte sie mit unbewegtem Gesichtsausdruck. Aber es waren keine Tiere. Tiere schlichen, rannten, stolperten, flogen. Diese Schritte klangen menschlich, schwer, gleichmäßig, zielgerichtet. Und dann hörte ich etwas anderes. Ein Zischen, wie das Luftholen einer Schlange. Kurz, dann erneut. Und dann wieder. Ich machte einen Schritt zurück, zog Mira mit mir. Sie ließ sich widerstandslos führen, ihre Augen blickten jetzt starr in den Nebel. Ich folgte ihrem Blick. Zwischen den Bäumen, nur wenige Meter entfernt, tauchte eine Gestalt auf. Und dann noch eine. Und noch eine. Männer? Frauen? Es war unmöglich zu sagen. Ihre Haut war kalkweiß, unnatürlich glatt und spannte sich über ihre Schädel wie Pergament. Ihre Augen waren schmal, fast geschlitzt wie bei Reptilien. Und sie starrten direkt auf mich. Ich wich zurück, stolperte über eine Wurzel, fing mich und griff fester nach meinem Messer. Die Gestalten blieben stehen. Ihre Münder öffneten sich langsam, wie von Scharnieren gezogen. Ihre Zähne waren nadelförmig. Und dann hörte ich es. Ein kehliges, gurgelndes Zischen, das langsam zu einem leisen Singsang wurde. Es war keine Sprache, die ich kannte. Keine Worte, die ein Mensch formen konnte. Ich drehte mich zu Mira um. Sie stand nun neben einer der Kreaturen. Still, reglos. »Mira!« rief ich entsetzt. Sie drehte sich langsam zu mir. Ihr Gesicht war noch dasselbe,
aber ihre Augen, etwas war darin, etwas Kaltes, Fremdes, etwas, das ich noch nie bei ihr gesehen hatte. »Sie tun dir nichts«, sagte sie ruhig, »solange du mit mir kommst.« »Was redest du da?«, fragte ich. »Was sind das für Wesen?« »Sie sind die Wächter«, antwortete sie, als wäre das selbstverständlich. »Sie beschützen ihn.« »Wen?«, fragte ich und wich weiter zurück. Mira trat einen Schritt näher an mich heran. »Den Gott, der bald kommt.« Ich spürte, wie mir das Blut in den Adern gefror. »Du bist eine von ihnen«, flüsterte ich. Sie nickte nicht, aber sie widersprach auch nicht. Stattdessen sagte sie nur, »Ich habe dich ausgewählt, Laurin. Du wirst seine Ankunft ermöglichen. Es ist eine Ehre.« Ich schüttelte den Kopf, wich weiter zurück. Doch da war kein Weg mehr. Nur dichter Nebel und Bäume. Ich war umzingelt. Ich drehte mich um und rannte. Äste schlugen mir ins Gesicht, Steine schnitten durch meine Schuhe. Ich hörte keine Schritte hinter mir. Das machte es noch schlimmer. Ich wusste nicht, ob sie mir folgten oder ob sie mich einfach gehen ließen. Vielleicht war das der Plan. Vielleicht wollte man mich in die Richtung treiben, in die ich lief. Nach einer Weile blieb ich keuchend stehen. Die Luft war dünn, meine Beine zitterten. Der Nebel hatte sich nicht verzogen. Im Gegenteil, er war noch dichter geworden. Alles war grau, alles war still. Und dann ein Flüstern. Nicht laut, nicht direkt, eher wie ein Hauch, der sich in meinen Gedanken einnistete. Worte, die ich nicht verstand, aber spürte, wie ein Kratzen an der Schädeldecke. Ich hielt mir die Ohren zu, kniff die Augen zusammen, schrie. Doch das Flüstern hörte nicht auf. Es war kein Geräusch, es war eine Präsenz. Und sie war überall. Ich sank auf die Knie, das Messer in der Hand, mein Herz raste. Dann sah ich es. Ein Licht, kaum mehr als ein flackernder Schimmer, vielleicht ein Funken Hoffnung. Ich taumelte darauf zu, tastete mich durch das Grau. Und dann trat ich aus dem Nebel und stand vor einer Lichtung. In ihrer Mitte ein Steinaltar, überwuchert mit Moos, uralt. Darauf getrocknetes Blut, Reste von Knochen, zerbrochene Zähne. Rundherum in den Bäumen hingen Seile, keine Tierfallen. Es waren Armschlaufen, für Menschen. Ich wich zurück. Eine Wahrheit schälte sich aus dem Wahnsinn. Dies war kein Zufluchtsort. Es war ein Opferplatz. Und ich war der Nächste. Ich stand vor dem Altar, das Messer noch immer in meiner zitternden Hand. Die Luft war feucht, schwer, als würde sie mich niederdrücken. Die Bäume rund um die Lichtung standen wie stille Wächter. Ihre knorrigen Äste streckten sich wie Finger dem Zentrum entgegen. Der Nebel kroch nun tiefer, sickerte über den Boden wie Rauch aus einer brennenden Welt. Ich trat zurück. Meine Füße rutschten auf feuchtem Laub. Die Seile in den Bäumen schwangen leicht im Wind. Oder vielleicht war es kein Wind. Vielleicht war es der Atem eines Gottes. Das Flüstern war zurück. Direkt hinter mir. Ich fuhr herum, das Messer erhoben, doch da war niemand. Nur der Nebel, der sich verdichtete, als wollte er mich verschlingen. Mein Herz pochte so laut, dass ich dachte, es würde mir die Rippen sprengen. »Laurin«, sagte eine Stimme. Ich wirbelte erneut herum. Mira stand an der anderen Seite der Lichtung, als wäre sie schon die ganze Zeit dort gewesen. Ihre Augen waren leer, glasig, als blickte sie durch mich hindurch. Ihre Stimme war ruhig, fast freundlich. »Du hast den Altar gefunden. Das war seine Absicht.« »Was redest du da?« rief ich. »Was soll das alles? Was ist hier los?« Sie trat näher, langsam, vorsichtig. Ihre Bewegungen waren geschmeidig. Zu geschmeidig. Nicht mehr menschlich. »Du musst verstehen«, flüsterte sie. »Es ist keine Strafe. Es ist eine Gabe. Eine Einladung.« »Einladung zu was?« fragte ich keuchend, obwohl ich die Antwort längst spürte. Nicht verstand. Spürte.
wie einen Nagel im Kopf, wie ein Druck hinter den Augen. Zu ihm, sagte sie leise, zu Kakan, dem Verschlinger des Lichts. Der Name fiel wie ein kalter Tropfen in die Stille. Ich schüttelte den Kopf. Du bist krank. Das ist Wahnsinn. Wirklich? Fragte sie, nun direkt vor mir. Ihre Pupillen waren geschlitzt, senkrecht, wie bei einem Reptil. Du hast ihn gesehen. Du hast ihn gespürt. Er ist realer als wir beide zusammen. Und er kommt nur bei völliger Dunkelheit. Ich wich zurück. Hinter mir der Altar, vor mir Mira. Keine Fluchtmöglichkeit. Das Flüstern wurde wieder lauter, aber diesmal war es nicht in meinem Kopf. Es kam aus dem Wald. Ich sah sie. Die Wächter. Weißhäutige Kreaturen mit zerzausten Roben, die mehr an verweste Leichentücher erinnerten als an Kleidung. Ihre Augen leuchteten schwach gelb im Nebel. Ihr Fleisch schien fast durchscheinend, als wäre es nur eine Hülle für etwas anderes, etwas Dunkleres. Sie bewegten sich lautlos, ihre Bewegungen ruckartig, fremd. »Sie sind bereit«, sagte Mira. »Der Schatten naht. Der Mond ist fast vor der Sonne.« Ich drehte mich um, hob den Kopf und erstarrte. Der Himmel war düster geworden. Die Sonne, die eben Bors noch durch die Wolken brach, war nun kaum mehr als ein matter Kreis und ein dunkler Schatten schob sich langsam darüber. Die Sonnenfinsternis begann. Und mit ihr, das wusste ich instinktiv, begann das Ritual. »Warum ich?« flüsterte ich. Mira trat näher. »Du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er wählt die, die suchen, aber nie finden. Die leer sind. Die bereit sind.« »Ich bin nicht bereit«, sagte ich mit zittriger Stimme. »Doch«, antwortete sie, »du wirst es sein.« Ich riss das Messer hoch. »Ich lasse das nicht zu.« Mira lächelte. Ihre Lippen öffneten sich ein wenig, und ich sah, wie sich zwei lange, pechschwarze Fangzähne aus ihrem Gaumen schoben. Ihre Zunge war gespalten. Sie war nicht mehr Mira. Oder sie war es nie gewesen. »Dann flieh, wenn du musst«, flüsterte sie. »Aber du wirst nirgendwohin entkommen. Er ist in dir. Seit dem Moment, als du seinen Blick gespürt hast. Die Finsternis ist dein Schicksal.« Ich rannte, ohne Richtung, ohne Ziel, nur weg. Der Wald nahm mich auf wie einen verlorenen Sohn. Die Äste griffen nach mir, der Nebel umklammerte meine Beine, doch ich kämpfte mich durch. Immer wieder glaubte ich, hinter mir das leise Flüstern zu hören, den trockenen Atem der Kultisten im Nebel. Die Schatten riefen nach mir, und in meinem Kopf begann ein Name zu pochen. Kakan. 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 Ich weiß nicht mehr, wie lange ich gerannt bin. Minuten, vielleicht Stunden. Die Bäume flogen an mir vorbei wie dunkle Silhouetten aus einem vergessenen Albtraum. Mein Atem brannte in der Kehle, meine Beine waren bleischwer, und doch zwang mich etwas weiter. Nicht Mut, nicht Hoffnung, sondern reine Panik. Irgendwann stolperte ich über eine Wurzel und schlug hart auf dem Waldboden auf. Ich blieb liegen, starrte keuchend in den grauen Himmel. Über mir begann sich der Mond langsam wie ein schwarzer Schleier über die Sonne zu legen. Der Rand der Welt schien zu verschwimmen. Keine Farben mehr, nur noch Schattierungen von Grau und Schwarz. Ich rappelte mich auf und taumelte weiter, bis der Wald plötzlich endete. Vor mir lag eine Senke, darin ein Ort, wie ich ihn nie zuvor gesehen hatte. Ein Dorf, eingebettet in die Berge. Doch nicht wie eines dieser charmanten Alpendörfer mit gepflegten Fassaden und blühenden Gärten. Nein, das hier war ein Grab aus Holz, Stein und Verfall. Ich trat näher. Die Häuser standen krumm und schief, von Moos überwuchert mit durchgebrochenen Dächern und eingestürzten Wänden. Einige Fenster waren vernagelt, andere gähnten leer in den Nebel. An mehreren Stellen wucherten Bäume durch das Mauerwerk. Ihre Wurzeln rissen Mauern auseinander, als wollten sie die Bauten zurück in die Erde ziehen. In der Mitte des Dorfes stand eine Kirche. Ihre hölzernen Wände waren durchlöchert, als hätten Insekten sie über Jahrzehnte zerfressen. Der einst weiße Putz war zu einem modrigen Grau verkommen, überzogen von dunklen Ranken, die sich wie Adern über das Gemäuer zogen. Der Ort war leise, totenstill. Und doch spürte ich, ich war nicht allein. Ich ging vorsichtig weiter, die Schritte so leise wie möglich. Auf dem Dorfplatz standen verlassene Fahrzeuge, Dutzende, einige neu mit glänzendem Lack, andere verrostet, ausgebrannt, bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Die Reifen waren zerfetzt, aufgeschnitten, systematisch. Dann spürte ich den Schmerz, nicht körperlich, sondern in meinem Kopf. Ein Pulsieren, als würde etwas in mir drängen, schreien, toben. Ich griff mir an die Schläfen, knirschte mit den Zähnen, ein Knistern in der Luft und dann Stimmen. Nicht laut, nicht klar, aber sie waren da. Flüstern, singen, flehen. Ich taumelte weiter. Am Rand des Dorfes erkannte ich Bewegung. Menschen, nein, Gestalten, saßen oder lagen auf primitiven Holztischen, festgebunden. Ihre Münder mit Stoff geknebelt, ihre Augen weit aufgerissen. Einige blickten leer in die Luft, andere wandten sich, als wären sie bei vollem Bewusstsein. Ich war zu einer Art Versammlungsort gelangt oder einem Altarplatz. Rund um das Zentrum lagen Dutzende Opfer, ihre Körper auf grob gezimmerten Holzplanken fixiert, die Hände und Füße mit Hanfseilen verschnürt. Manche wimmerten, andere starrten regungslos in den Himmel. Und dort, ganz rechts, lag ich. Ich, mein Körper. Ich riss die Augen auf, doch dann erkannte ich die Täuschung. Es war nicht mein Körper, aber jemand, der mir so ähnlich sah, dass mir der Atem stockte. Dieselben Gesichtszüge, dieselben blonden Haare, dieselbe Narbe an der rechten Schläfe. Ich taumelte zurück. »Willkommen«, sagte eine heisere Stimme neben mir. Ich fuhr herum. Ein Mann, vielleicht Mitte 50, mit einem Gesicht wie ein Boxermund, breite Stirn, gebrochene Nase, dunkle Ringe unter den Augen. Er war gefesselt wie die anderen, doch seine Stimme war klar. »Du bist auch einer von uns, ein Auserwählter.« »Was? Was ist das hier?« stammelte ich. »Nocturne«, sagte er. »Das Dorf der Erwählten. Oder der Verdammten. Je nachdem, wen du fragst.« »Wer hat euch festgebunden?« »Sie, die Jünger.« Die, die dem Gott dienen, dem, der mit der Sonnenfinsternis kommt. Ich wollte etwas sagen, doch eine andere Stimme unterbrach uns. Sie sind keine Kreaturen, es sind Menschen. Ich blickte zur Seite. Eine alte Frau lag an einem der Tische. Ihre Haare waren grau, die linke Gesichtshälfte von einem gewaltigen Bluterguss entstellt. Ihre Stimme war leise, aber voller Bitterkeit. Sie waren einst wie du und ich, normale Leute, aber sie haben das Blut getrunken, das Blut des Gottes. Es hat sie verändert. »Gott?«, fragte ich. »Kakan«, sagte sie, »so nennen sie ihn, eine Art gefiederte Schlange, ein altes Wesen, und heute ist sein Tag.« Ich wich einen Schritt zurück. Alles drehte sich. Der Schmerz in meinem Kopf wurde stärker. Ich griff an meine Tasche. Der Schweizer Taschenmesser. Ich hatte es noch. Mit zitternden Fingern begann ich, an meinen Fesseln zu arbeiten. Die Seile waren grob, aber fest. Ich schnitt langsam, vorsichtig. Jeder Zug des Messers brannte in meiner Hand. Dann ein Schrei. Ich sah auf. Die alte Frau war regungslos. Der Mann mit dem Boxergesicht starrte auf den Waldrand. Und dann sah ich sie. Die Kreaturen kamen, nicht mehr als Schemen, doch immer klarer. Langsam traten sie aus den Schatten. ihre Körper weiß wie Knochen, ihre Gesichter schmal, geschlitzt, voller Hunger. Manche von ihnen trugen alte Kleidung, eine Erinnerung daran, dass sie einmal Menschen gewesen waren. Dann erkannte ich eine von ihnen, Mira. Sie trat langsam auf mich zu, ein Lächeln auf den Lippen. Ihre Augen glühten schwach. Ihre Haut war zu glatt, zu makellos, wie aus Wachs. In ihrer Hand hielt sie die Klaue eines dieser Wesen, oder war es ein zeremonieller Dolch? »Vater wird gleich kommen«, sagte sie. »Er hat mich immer auserwählt. Ich musste nur ein Opfer bringen.« »Ich bin kein Opfer«, keuchte ich. »Doch«, flüsterte sie, »du bist der Schlüssel. Dein Blut öffnet das Tor.« Ich sah in ihren Blick und wusste, der Wahnsinn hatte gesiegt. Ich schnitt weiter an dem Seil. Das letzte Stück war zäh, riss mir die Haut auf, aber ich schaffte es. Endlich frei. Noch bevor sie ganz bei mir war, sprang ich auf und rannte in die Dunkelheit. Und über mir begann der Mond, die Sonne zu verschlucken. Ich rannte, stolperte, rutschte über Geröll und modrigen Waldboden. Der Himmel über mir hatte jede Farbe verloren, war nur noch ein blasses Grau, von dem der letzte Sonnenrest langsam verschluckt wurde. Mit jedem Schritt schien die Luft schwerer zu werden, als würde sie sich verdichten, sich gegen meine Flucht stemmen. Ich hörte Schreie hinter mir, kein menschliches Rufen, nein, etwas anderes. Ein heiseres Zischen, ein keuchendes Gurgeln, als würde sich der Wald selbst bewegen, um mich aufzuhalten. Dann brach ich durch einen niedrigen Busch, rutschte einen Hang hinab und landete unsanft auf einer Schotterfläche. Vor mir ragte eine alte Hütte auf, einst ein Jagdhaus, vielleicht, halb eingestürzt, das Dach zur Hälfte eingeknickt, die Fenster blind und voller Spinnweben. Ich kroch hinein, schnappte nach Luft und versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Doch es war keine Zeit. Etwas bewegte sich hinter mir. Ich drehte mich um, zu spät. Eine Gestalt trat durch den Türrahmen. Ich erkannte sie sofort. Mira. Sie hatte mich gefunden. Ihre Bewegungen waren langsam kontrolliert, wie die einer Katze, die ihr Spielzeug längst sicher weiß. Sie trug nun keine Wanderkleidung mehr, sondern eine Art zeremonielle Robe. Dunkelrot, bestickt mit Symbolen, die aussahen wie Schlangenschlingen und verdrehte Augen. In ihrer rechten Hand hielt sie ein langes Messer. Alt, geschwungen, der Griff in Form einer Klaue. Die Klinge war schwarz, als wäre sie aus obsidianem Stein geschliffen. »Du bist schnell, Laurin«, sagte sie. Ihre Stimme war sanft, fast mitleidig. »Aber du verstehst es immer noch nicht.« Ich wich zurück, stieß gegen die morsche Wand. »Du bist nicht mehr du«, keuchte ich. »Was auch immer du warst, du bist es nicht mehr.« »Vielleicht war ich es nie«, sagte sie lächelnd. »Vielleicht habe ich nur gewartet. Auf diesen Tag. Auf diese Nacht.« »Du hast mich benutzt«, sagte ich. »Von Anfang an.« Sie nickte. »Natürlich. Ich wurde dafür geboren. Mein Vater bereitete mich vor. Er sagte, ich müsse jemanden mitbringen. Jemanden, der den Übergang ermöglicht, jemanden mit einem offenen Geist und einem leeren Herzen.« »Leeres Herz?«, wiederholte ich, eine Träne der Wut in den Augen. »Ich habe dich geliebt, Mira.« »Und ich habe dich bewundert«, sagte sie sanft. »Deine Verletzlichkeit, deine Sehnsucht nach Bedeutung, du warst das perfekte Opfer.« Ich hob das Taschenmesser, hielt es zitternd zwischen uns. »Komm mir nicht näher.« Sie trat einen Schritt vor. »Was willst du tun? Mich aufhalten? Das kannst du nicht. Er kommt, Laurin. Er kommt durch mich und durch dich.« »Wer ist er?«, flüsterte ich. Sie neigte den Kopf. »Kakan, der Verschlinger, der Schatten unter der Sonne. Sein Leib ist lang wie der Fluss der Zeit, seine Flügel breiter als das Meer, und seine Zähne, sie kennen keine Gnade.« Ein tiefes Grollen durchzog die Berge. Der Boden vibrierte. Der Himmel verdunkelte sich schlagartig, als ob jemand eine Tür ins Nichts geöffnet hätte. Nur ein matter Lichtsaum blieb übrig. Ein schmaler Ring, der das letzte Sonnenlicht wie eine blutige Krone rahmte. Die totale Finsternis war da. Mira hob das Messer. Ihre Augen glühten schwach.
»Es ist Zeit«, flüsterte sie.
»Nicht mit mir«,
zischte ich und sprang vor, rammte ihr das Taschenmesser in die Schulter. Sie schrie auf, taumelte zurück, ließ das große Messer fallen. Blut, schwarzes, dickes Blut, tropfte auf den staubigen Boden. Ich nutzte den Moment, packte das zeremonielle Messer und rannte aus der Hütte. Doch Mira war nicht gestorben. Ich hörte, wie sie lachte, lang, tief und hohl. »Er sieht dich jetzt, Laurin. Er kennt deinen Namen. Dein Herz gehört ihm.« Ich rannte weiter, zurück durch den Wald, blind im Dunkel, stolpernd, taumelnd. Über mir begann etwas zu fliegen. Ein Flügelschlag, dumpf wie Donnerschläge, riss durch die Nacht. Die Bäume bogen sich und der Ozongeruch war wieder da, stärker als je zuvor. Er brannte in meiner Nase, füllte meine Lunge, raubte mir fast das Bewusstsein. Ich wusste, was das bedeutete. Kakan war da und Mira hatte ihn gerufen. Ich rannte weiter, tiefer in die Berge hinein, fort von ihr, fort vom Dorf, fort von dem Gott, der mich kannte. Aber ich wusste, es war sinnlos. Denn manche Dinge folgen einem, selbst im Traum, selbst im Tod. Und ich hatte seinen Namen gehört. Der Himmel hatte seine Farbe verloren. Kein Blau, kein Grau, nur noch Schwärze. So tief, dass sie den Verstand zu verschlingen schien. Der letzte Lichtkranz der Sonne war verschwunden. Kein Vogel rief mehr, kein Windhauch bewegte die Bäume. Die Natur selbst schien den Atem anzuhalten, als würde sie spüren, dass nun etwas kam, das nicht in diese Welt gehörte. Ich stolperte durch den Wald, das zeremonielle Messer fest umklammert, obwohl ich wusste, dass es nichts gegen das war, was mich verfolgte. Jeder Ast, jedes Geräusch ließ mich zusammenzucken. Die Dunkelheit war allumfassend, kein Mond, kein Stern, nur gelegentlich ein fahler Glanz über mir, als würde etwas Großes, Federndes durch die Lüfte gleiten. Dann hörte ich es wieder, das Brüllen, nicht laut, aber tief, wie das Beben der Erde selbst. Ein urzeitlicher Laut, der nicht aus einem Mund kam, sondern aus dem Raum zwischen den Dingen. Es war der Klang eines Wesens, das nicht geboren, sondern geformt worden war. Etwas, das geschlafen hatte, zu lange, und das nun hungrig war. Ich taumelte auf eine Lichtung, fiel auf die Knie. Vor mir, nur wenige Meter entfernt, begannen Bäume zu bersten. Ihre Stämme splitterten, als wären sie aus morschem Glas. Ihre Kronen wurden zur Seite gerissen, als hätte ein Sturm sie erfasst. Doch es war kein Wind. Es war etwas. Und dann sah ich ihn. Er tauchte aus dem Wald wie eine Flutwelle aus Fleisch und Federn. Sein Leib war lang wie ein Güterzug, bedeckt mit rotschimmerndem Gefieder, das in der Dunkelheit pulsierte. Entlang seiner Wirbelsäule verlief ein Streifen aus türkisfarbenen Federn, leuchtend wie kaltes Feuer. Die Flügel, gewaltig, schlugen langsam durch die Luft, wirbelten Erde und Laub auf. Sein Gesicht war das einer Schlange. Doch dort, wo das Maul hätte enden sollen, klaffte ein weiteres, ein menschliches Gesicht, bleich, mit schwarzer, schreiender Miene, in das zwei leerstehende Augenhöhlen gestanzt waren. Und dieses Gesicht bewegte sich. Es schrie, lautlos, aber voller Verzweiflung. Kakan. Ich konnte ihn nicht anschauen, ohne das Gefühl zu haben, dass mein Verstand Risse bekam. Ich wollte mich abwenden, konnte aber nicht. Etwas hielt mich fest, nicht körperlich, sondern in meinem Innersten. Eine Macht, so alt wie die Finsternis selbst, hatte mich erkannt. Dann spürte ich es, eine Bewegung an meiner Seite. Ich war nicht allein auf der Lichtung. Die Kultisten kamen aus dem Wald wie Schatten aus einer vergessenen Zeit. Sie bildeten einen Kreis um Kakan. ließen sich auf die Knie sinken, hoben die Arme. Ihre Gesichter waren starr, entmenschlicht. Einige von ihnen, so sah ich nun, trugen keine Kleidung mehr, sondern Haut, nicht ihre eigene, dünn und durchscheinend, gespannt über zu lange Gliedmaßen. Und dann erkannte ich Mira. Sie trat in die Mitte des Kreises, direkt unter den riesigen Kopf der Kreatur, das Messer in der Hand, das ich ihr zuvor abgenommen hatte. Sie sah mich und lächelte. »Du hast ihn geführt, Laurin«, sagte sie. »Deine Flucht war die Einladung, dein Widerstand das Opfer. Ich habe nichts getan«, keuchte ich. »Ich wollte nur überleben.« »Genau das hat dich würdig gemacht«, flüsterte sie. Kakar senkte seinen Kopf. Langsam. Majestätisch. Und dann öffnete er das Maul. Nicht wie ein Tier. Nicht wie ein Mensch. Das Maul klappte seitlich auf. Seine Kiefer trennten sich wie Türen in die Leere. In der Öffnung sah ich nicht Zähne, sondern Gesichter. Hunderte. Tausende. Verdreht, blass, stummschreiend. Und zwischen ihnen schob sich eine lange, schuppige Zunge hervor, auf der eine Figur saß oder lag. Ein Mensch, ein Mädchen. Sie schrie, als Kakans Kiefer sich schlossen, langsam, unaufhaltsam. Das Knacken ihrer Knochen hallte über die Lichtung wie ein Donner. Blut spritzte, verdampfte sofort in der heißen Atemluft des Wesens. Die Kultisten begannen zu singen. Ein Lied, ohne Worte, nur Laute. Verstörend harmonisch, als hätten sie es nicht gelernt, sondern geerbt. Ein Lied, das ich in meinem Schädel spürte, nicht in meinen Ohren. Mein Herzschlag geriet aus dem Takt. Kakan drehte den Kopf, sah mich an. Nicht mit Augen, sondern mit allem, was er war. Ich fühlte, wie sich mein Geist zu winden begann. Erinnerungen zerflossen, ich konnte mich kaum noch an den Namen meiner Mutter erinnern, an mein erstes Fahrrad, an meine Wohnung. Alles wich diesem Moment, dieser Präsenz. Dann plötzlich ein stechender Schmerz, mein Arm, er war noch verbunden. Ich hatte das Messer bei mir, irgendwo. Ich griff danach, fast instinktiv, und schnitt in die Hand. Nicht tief, aber scharf genug, um klarzukommen, um den Nebel aus meinem Geist zu jagen. Ich schrie auf. Und dieser Schrei war nicht nur ein Ausdruck des Schmerzes, er war Widerstand. Ablehnung. Ablehnung dessen, was sich hier vollzog. Einige Kultisten starrten mich an, verwirrt, zornig. Mira trat erneut vor. »Du kannst dich nicht entziehen, Laurin. Du bist bereits Teil von ihm.« Ich taumelte zurück. Doch ich wusste, ich konnte nicht fliehen. Nicht solange dieses Ding über mir war, nicht solange Mira atmete. Ich wusste, was ich tun musste. Und ich wusste, dass ich vielleicht nicht lebend davonkommen würde. Aber wenigstens konnte ich etwas tun, etwas, das ihn aufhalten würde oder mich beenden. Für immer. Bevor er es konnte. Ich wachte schweißgebadet auf, mein Körper schwer. Mein Herzschlag hämmerte wie ein Presslufthammer in meinen Ohren. Der Traum, falls es überhaupt einer war, war bereits dabei zu verblassen. Doch ein Gefühl blieb zurück. Absolute Angst. Der Schatten der Finsternis klebte noch in meinem Kopf wie Ruß. Es war stockdunkel in meinem Zimmer, obwohl ich genau wusste, dass es früher Morgen war. Ich hatte mich darauf gefreut, die Sonnenstrahlen durch die Jalousien zu sehen. Doch nichts. Kein Licht. Kein Dämmerungsleuchten. Nur Dunkelheit. Ich stand auf, tappte vorsichtig zum Fenster und zog die Jalousien hoch. Mein Herz zog sich zusammen. Draußen. Absolute Schwärze. Nicht die gewöhnliche Dunkelheit der Nacht, sondern eine Art Zwielicht. Wie bei einer Sonnenfinsternis. Ein falsches, gespenstisches Licht, das alles in ein fahles Grau tauchte. Ich war verwirrt. Kein Wetterbericht hatte etwas von einer Finsternis angekündigt. Keine Nachrichten, kein Hinweis. Ich schnappte mir mein Handy. Kein Netz. Kein WLAN. Nicht einmal die Uhrzeit ließ sich aktualisieren. Die Straße war still. kein Vogel, kein Auto, keine Menschen. Doch dann sah ich sie. Einzelne Gestalten, die auf der Straße standen und mit leeren Augen in den Himmel starrten. Ihre Körper bewegten sich kaum. Ihre Münder waren leicht geöffnet, als würden sie in Trance murmeln oder beten. Doch es war kein Laut zu hören, nur das Summen in meinen Ohren. Plötzlich begann einer der Männer, einem anderen das Gesicht zu zerkratzen, ohne Vorwarnung, erst mit den Händen, dann mit den Daumen in die Augen. Ich wich entsetzt zurück. Meine Knie gaben fast nach. Das Geräusch von knirschendem Knorpel und platzenden Augäpfeln war so real, dass mir Übelkeit hochstieg. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Der Angreifer riss schließlich das Gesicht auf, als wäre er von einer unsichtbaren Macht getrieben. Hautfetzen klebten an seinen Nägeln. Dann, als hätte etwas in ihm die Kontrolle übernommen, stach er die Daumen in die Augen, bis er leblos zu Boden sank. Ich taumelte rückwärts und stieß gegen meine Kommode. Eine Stimme flüsterte in meinem Kopf. Fremd, alt, aber irgendwie vertraut. Du wirst die Sonne sehen. Und wenn du sie siehst, wird nichts von dir übrig bleiben. Ich schüttelte den Kopf, versuchte zu schreien, doch kein Laut kam heraus. Mein Hals fühlte sich zugeschnürt an. Dann klingelte mein Handy. Für einen Moment dachte ich, ich hätte mir alles eingebildet. Es war Mark, mein bester Freund. Ich nahm ab. Seine Stimme klang seltsam ruhig. Zu ruhig. »Hast du gesehen, was draußen los ist, Milan?« fragte er. »Ja«, flüsterte ich. »Etwas stimmt nicht. Die Leute drehen durch.« »Ich habe eine Frau gesehen da«, sagte er. Sie hat ein Küchenmesser genommen und in die Augen gestochen, einfach so, ohne ein Wort. Wieder diese Augen. Ich schluckte schwer. Wie lange geht das schon so? Mark antwortete nicht sofort, dann sagte er, seit 7 Uhr. Die Sonne ging nie auf, jetzt ist es fast Mittag. Er war still. Dann sprach er weiter, aber seine Stimme hatte sich verändert. Tiefer. Leerer. Milan, schau nicht in den Himmel, bis ich da bin. Bitte. Ich fröstelte. Was hast du gesagt? Ich sagte, schau nicht in den Himmel, bis ich bei dir bin. Dann legte er auf. Ich starrte auf das schwarze Display. Die Stimme war nicht ganz seine gewesen. Etwas hatte sich eingeschlichen. Ein Fremdes, etwas Altes. »Er kommt«, flüsterte es wieder in meinem Kopf. »Ich komme durch das Licht, das kein Licht ist.« Ich zitterte, ging in die Küche, schloss alle Fenster, verriegelte die Tür. Ich wollte niemanden reinlassen, nicht einmal Mark. Ein paar Minuten später hörte ich, wie meine Haustür aufgerissen wurde. Ich hatte sie verriegelt. Ganz sicher. Und doch. Mark stand da, blass, Schweiß auf der Stirn. Seine Augen waren gerötet, als hätte er geweint oder seit Stunden nicht geblinzelt. »Siehst du es nicht?« flüsterte er. »Unter der Sonne lebt er. Der wahre Gott. Der Schwarze.« Ich wich zurück. »Du bist nicht du.« Er lachte. »Wir alle werden sehen. Früher oder später, die Sonne will deine Augen, deine Gedanken, dein Herz.« Er zog ein Messer aus seiner Jackentasche. Ich rannte, in die Küche, dann wieder zurück, griff mir ein Küchenmesser und hielt es zwischen uns wie einen Schutzschild. »Mark, das bist nicht du«, flüsterte ich. Seine Augen flackerten. Für einen Moment schien er zu sich zu kommen. »Hilf mir«, stöhnte er. Dann fiel sein Kopf zurück. Seine Pupillen dehnten sich aus, wurden zu schwarzen Kreisen. Der Gott hat Hunger. Ich wusste, ich würde sterben, wenn ich nichts tat. Ich griff nach dem Messer und stach zu. Es war, als würde ich einen alten Freund ermorden und gleichzeitig einen Dämon bannen. Sein Körper sackte zusammen. Ich sah ihn an. und wusste, dass das Schlimmste noch nicht begonnen hatte. Denn draußen, in der Finsternis, wartete etwas. Etwas, das durch uns spricht, etwas, das bald durch jeden von uns sehen wird. Ich heiße Lina. Ich bin 16 Jahre alt. Und ich glaube, ich bin die Letzte in dieser Straße, die noch lebt. Seit die Sonne verschwunden ist, hat sich alles verändert. Es begann an einem Sonntag. Ich erinnere mich, weil ich aufgewacht bin und mich gewundert habe, warum es so dunkel war. Ich dachte zuerst, ich hätte verschlafen, doch der Wecker zeigte 6 Uhr. Ich stand auf, zog die Vorhänge beiseite und draußen war alles schwarz. Nicht die Dunkelheit der Nacht, sondern etwas anderes. Dichter, bedrückender, falsch. Anfangs dachten alle, es sei eine extreme Sonnenfinsternis, vielleicht ein kosmisches Ereignis, das niemand vorhergesehen hatte, aber niemand redete wirklich darüber. Die Erwachsenen versuchten, normal zu bleiben, doch in ihren Augen sah ich Angst. Nachmittags gingen die Straßenlaternen aus, kein Stromausfall, sie gingen einfach aus, als hätte jemand beschlossen, dass es besser wäre, uns blind zurückzulassen. Abends begann es zu schneien, im April. Kein Frühling mehr, kein Regen. Nur Schnee, kalt und lautlos. Mein Vater sagte, wir sollten alle in der Nähe bleiben, keine Kerzen anzünden, kein Licht benutzen. Sie kommen mit dem Licht, sagte er. Ich wusste nicht, wer sie waren. Doch dann hörte ich es in der Nacht. Flüstern, kratzen. Ein Klopfen an der Fensterscheibe meines Zimmers. Ich wagte nicht zu reagieren. Ich zog mich unter meine Decke zurück, hielt die Luft an und versuchte zu vergessen, dass dort draußen etwas war, das meinen Namen kannte. In der zweiten Nacht verschwanden unsere Nachbarn. Familie Ranke. Ich hörte Schreie, splitterndes Holz, dann nichts mehr. Als ich am nächsten Morgen aus dem Fenster sah, war ihr Haus nur noch ein verkohltes Gerippe. In der verschneiten Einfahrt, dunkle Fußspuren, zu groß, zu viele. Am dritten Tag fiel die Temperatur weiter. Vater drehte die Heizung ab. Sie spüren Wärme, sagte er. Mutter weinte, aber leise. Ich trug nun 3 Pullover übereinander und wickelte mir Decken um den Körper. Wir lebten wie in einem Bunker, im Erdgeschoss, alles verriegelt. Nur eine kleine Öffnung im Kellerfenster blieb offen, als Beobachtungsposten. Dann kam Reese. Er war nass, verletzt, halb erfroren. Mein Vater ließ ihn ein, obwohl er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Sie umarmten sich. Mutter sagte nichts. Ich verstand erst später, dass sie beide ein Geheimnis teilten. Reese war der Mann, mit dem Vater offenbar seit Monaten heimlich zusammen war. Das Chaos draußen hatte die Masken fallen lassen. Die Wahrheit war plötzlich bedeutungslos. Nur das Überleben zählte. Reese sprach von den Dingen, die er gesehen hatte. Schatten, die sich über Dächer legten. Wesen, groß wie Bäume, mit rotglühenden Augen. Sie hätten keine Münder, aber sie flüsterten trotzdem und ihre Stimmen schmerzten. Ich fragte, ob sie Menschen seien. Er verneinte. Sie waren nie Menschen. Sie benutzen nur unsere Stimmen. In der vierten Nacht hörte ich sie deutlich. Lina, flüsterten sie. Lina, öffne das Fenster. Ich vergrub mein Gesicht ins Kissen, schloss die Augen, doch sie riefen weiter. Irgendwann wurde es still. Zu still. Am nächsten Tag fehlte das Licht im Wohnzimmer. Ich meine nicht die Lampen. Das Licht selbst. Der Raum war nur noch ein Schatten seiner selbst. Gegenstände verloren ihre Farbe. Selbst meine Gedanken wurden dumpf. Vater schloss die Tür zu diesem Zimmer. Der Raum gehört jetzt Ihnen, sagte er. Wir müssen uns klein machen. In der fünften Nacht passierte es. Etwas kam durch die Kelleröffnung. Ich hörte das Gitter quietschen, ein leises Schaben, dann ein Kriechen. Reese war sofort auf den Beinen. Vater riss die Kellertür auf und brüllte, wir sollten uns verstecken. Ich rannte, kroch unter den Küchentisch. Mutter zog sich in die Speisekammer zurück. Dann hörte ich Schüsse. 2, 3, 4. Ein Kreischen, wie das Zerreißen von Metall, dann Stille. Als ich hervortrat, lag mein Vater im Flur, Blut auf seinem Hemd, Reese daneben, weinend. Die Kellertür war zerschmettert, die Mauer eingerissen. Etwas war hereingekommen und hatte etwas zurückgelassen. Eine Spur aus schwarzer, dampfender Substanz, die langsam in den Boden sickerte. Wir beerdigten Vater im Wohnzimmer. Es spielte keine Rolle mehr, was richtig war. Wir hatten keinen Strom, kein Wasser, kein Morgen mehr. Am sechsten Tag war Mutter verschwunden. Sie hinterließ nur einen Zettel. Ich kann das nicht mehr. Ich fand sie im Bad. Still, kalt. Rees und ich redeten kaum noch. Die Dunkelheit war jetzt auch in den Fluren. Manchmal sah ich Dinge an den Wänden. Finger, Augen, Schatten, die sich bewegten, auch wenn ich stillstand. Mein Körper war taub vor Kälte. Mein Geist stumpf. Reese saß mit einer Waffe am Fenster, wartete. Aber worauf? Die Sonne kommt nicht zurück, sagte er eines Nachts. Es war nie die Sonne, es war nur die Maske. Ich fragte ihn, was er meinte. Die Dunkelheit hat gewartet, sagte er. Geduldig, tausende Jahre. Jetzt gehört sie. Jetzt gehört sie uns, jetzt frisst sie uns.
Ich schloss mich in meinem Zimmer ein. Reese kämpfte weiter, doch ich wusste, es war vorbei. Die Fenster waren schwarz. Die Dunkelheit war nicht mehr draußen. Sie war in mir. Und sie wollte nur noch eins, dass ich die Augen öffne und sehe.
Ich schreibe dies mit der schwachen Batterie meines alten Laptops, während um mich herum nur das Knistern der Dunkelheit lebt. Wenn du das liest, wenn irgendjemand das hier liest, dann weiß, ich bin Lina. Ich war 16 Jahre alt, als die Sonne zum letzten Mal aufging. Es ist still. Zu still. Reese hat gestern Nacht seinen letzten Schuss abgegeben. Danach hörte ich seine Stimme nicht mehr. Nur das langsame Schleifen der Schatten über dem Holzboden. Sie sind in der Wohnung. Hinter jeder Tür, unter jedem Bett. Sie atmen nicht. Sie leben nicht. Und doch sind sie da. Ich habe aufgehört, Tage zu zählen. Ich rechne nur noch in Schlafphasen. Und selbst die werden unsicher. Die Dunkelheit hat ein Eigenleben entwickelt. Sie bewegt sich. Sie beobachtet. Und sie spricht. Nicht mit Worten. Mit Erinnerungen. Heute Morgen, wenn man das noch so nennen kann, habe ich meine Mutter am Fenster gesehen. Oder das, was von ihr übrig ist. Sie stand draußen, mitten im Schnee, barfuß. Ihr Gesicht war bleich, die Augenhöhlen leer. Sie lächelte und sie flüsterte, es tut nicht weh, wenn du aufhörst, dich zu wehren. Ich weiß nicht mehr, wie viel davon real ist. Meine Wohnung ist wie ein Sarg geworden, die Wände schwitzen Dunkelheit, ich kann kaum noch atmen. Ich höre Stimmen, auch wenn niemand spricht. Sie sagen, ich solle es beenden, dass ich nur meine Augen opfern muss, dass die schwarze Sonne dann zufrieden ist. Ich habe sie gesehen, nicht direkt. Nur einen Bruchteil, durch einen Riss in den Wolken. Und es war kein Himmelskörper, kein Stern, kein Planet. Es war ein Auge, ein uraltes, pulsierendes, schimmerndes Auge, das in sich selbst zu blicken schien. Ringsherum war keine Flamme, kein Licht, nur endloser, rotierender Schatten. Und aus diesem Schatten formte sich ein Gesicht, ein Mund, kein menschlicher. Keiner, den ich je beschreiben könnte. Es war wie ein Spalt in der Realität selbst. Ich glaube, der Name war Sore oder Zor oder etwas, das nie ausgesprochen werden sollte. Er spricht zu mir. Seit ich ihn gesehen habe, spricht er. In mir. Durch mich. Ich weiß nicht mehr, welche Gedanken meine eigenen sind. Und jetzt ist das Haus gefallen. Heute Nacht sind sie gekommen. Die Schatten. Sie haben die Tür zerschlagen, das Licht verschluckt und ich hörte, wie sie Reese zerrissen haben. Kein Schrei. Nur das Knacken von Knochen und das tropfende Geräusch von etwas, das ich nicht benennen will. Ich bin in meinem Zimmer. Ich habe die Tür mit meinem Schreibtisch blockiert. Doch ich weiß, es reicht nicht. Ich kann sie schon unter der Tür hindurchkriechen sehen. Wie schwarzer Nebel. Wie flüssige Dunkelheit. Ich höre sie flüstern. Lina, dein Herz ist müde. Lass uns hinein. Ich will schlafen. Einfach schlafen. Nicht mehr wachen. Nicht mehr spüren. Ich habe ein kleines Messer aus der Küche. Ich halte es in der Hand. Die Klinge ist kalt. Ich denke an meinen Vater, an meine Mutter, an Rhys, an Mark, an Milan und an Laurin, dessen Geschichte ich nie ganz verstanden habe, aber sie lebt in mir, als wäre ich Teil von ihr, als wären wir alle Teil dieser Geschichte, als hätte der Gott nicht nur eine Stadt heimgesucht, sondern die Welt selbst. Ich glaube, die Welt ist schon lange tot und wir haben es einfach nicht gemerkt. Ich werde nun versuchen, durch das Fenster zu entkommen. Vielleicht ist draußen etwas anderes. Vielleicht Schnee. Vielleicht das Ende. Oder der Anfang. Wenn du das liest und du bist noch nicht blind, noch nicht leer, dann lauf. Sieh niemals hinauf. Nicht in die Sonne. Nicht in den Schatten. Und vor allem sag niemals seinen Namen, denn er hört dich. Immer. Überall. Und er hat Hunger.